Und wieder mal ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Folge des Profcast. Ja, auch ein Dialog soll es heute mal wieder sein. Ich hatte mir überlegt, mache ich jetzt irgendwie einen Monolog und rede irgendwie stundenlang über DeepSeek, R1 oder ähnliche KI-Geschichten, die gerade so am Start sind. Ja, vielleicht kommt das noch, aber jetzt erstmal, weil es gerade passt und weil wir diesen Termin schon lange ausgeguckt haben, der Dialog heute mit einem besonderen Gast, der sich im Bereich des Influencer-Managements wirklich fantastisch auskennt und eben nicht nur so theoretisch daher reden kann, sondern vor allem ein knüppelharter Praktiker ist, der mit diesen Menschen zusammenarbeitet, der weiß, wie man mit diesen Menschen Kohle macht oder eben nicht und der weiß, was sind die Do's und was sind die Don'ts im Influencer-Management für Unternehmen. Und da wollen wir heute mal reingucken und wir haben uns persönlich kennengelernt auf einer Veranstaltung für einen Getränkehersteller und warum nun gerade dort, das wird er dann gleich nach dem Jingle uns dann erzählen. Bis gleich. Und natürlich hat dieser Mensch auch einen Namen, bleibt dabei, er heißt Fabian Huber, wir duzen uns Fabian und Gerald Hirner. Ich grüße dich, Fabian.
Hallo, Gerald.
Hallo, du sitzt, glaube ich, gerade in Stuttgart, da ist deine Firma, richtig?
Ich sitze in Stuttgart, genau, bei grauem behölktem Himmel im dennoch meist schönen Stuttgart.
Ja, genau. Vor allem ist es ja auch ganz sonnig. Wir hatten heute in Mannheim viel Sonne, so bis 15 Uhr, aber jetzt ist leider auch wieder grau und dunkel und es wird wahrscheinlich jetzt in einer Stunde, etwas mehr als einer Stunde, wieder etwas dunkler werden. Egal. By the way, Fabian, wir haben uns kennengelernt auf einer Veranstaltung bei einem Getränkehersteller. Das hatte einen Hintergrund. Du machst was mit Getränken erstmal primär, ne?
Genau, ist richtig. Wir haben gestartet 2019, haben eine Firma gegründet, die so ein bisschen in die Getränke oder die in der Getränkebranche versucht, neue Ansätze zu etablieren oder beziehungsweise umzusetzen. Marketingmechanismen, die, glaube ich, in ganz vielen anderen Branchen eher schon etabliert und altbacken waren, da reinzutragen. Und einer unserer Partner war eben die Firma, die uns da eingeladen hat, uns beide eingeladen hat. Und wir waren da beide Speaker und da haben wir uns kennengelernt. Genau, dann saßen wir im Bus nebeneinander sogar noch.
Ja, stimmt, da haben wir ein bisschen herumphilosophiert über alles und jedes, so ein bisschen, vor allem über künstliche Intelligenz, ganz interessant, ne? Weil du leitest ja dann eine Agentur, mit der du im Bereich der Getränkeindustrie ja entsprechende Support- und Marketingunterstützung lieferst. Was machst du da genau?
Ja, also wir sehen uns weniger als Agentur. Ich meine, irgendwie jede Agentur sagt, sie sei keine Agentur, aber wir sind tatsächlich keine, aber wir haben auch tatsächlich einen Zugang zur Produktion. Wir haben, wir entwickeln und produzieren Getränke ursprünglich, jetzt sind es komplett Marken und auch weitere Produkte, von E bis zum Regal. Also was wir machen ist, für uns selber, also wir haben auch so ein bisschen, ja eher so ein bisschen Beratergeschäft, aber hauptsächlich, oder das Spannendste ist, wir haben eine Idee, irgendein Produkt auf den Markt zu bringen und suchen uns dafür einen Multiplikator, meistens eine Influencerin, Sportler, Rapper, egal was, irgendjemand, der Reichweite hat. Und bringen die dann gemeinsam auf den Markt. Und alles, wirklich alles, versuchen wir dann hier in-house zu machen. Was wir nie in-house oder was wir selten in-house machen, ist die Produktion tatsächlich. Manche können wir nicht. Wir können Flasche, da ist Mehrweg, können wir abfüllen. Aber die meisten Sachen können wir nicht selber abfüllen. Das ist eigentlich auch üblich, dass man da sich einen Partner sucht, wie ja. Eben jeder, mit dem wir, der uns zusammengebracht hat, und dann die Projekte umsetzt. Genau. Mhm. Aber wirklich, also wenn wir beide jetzt zusammen sagen, Mensch, das wäre doch toll, dann weiß ich nicht. Ein Pfefferminz-Lavendel-Honig-Getränk auf den Markt zu bringen, dann können wir das in-house bei der Unibev, so heißt die Firma, alles machen. Vertrieb, Marketing, Logistik, Einkauf, Pfandabwicklung, alle Themen machen wir.
Ja, und ihr seid eben nicht nur der Conceptioner, sondern ihr seid auch der und der Umsetzer und der die Produktion begleitet. Und die Logistik macht, so, sondern ihr seid auch noch die Vermarkter. Das ist ja etwas, was ja wirklich etwas ganz anderes ist als der typische Industrieladen. Ne? Ihr vermarktet dieses Produkt auch und das sind ja nun entsprechend ja deine Kernkompetenzen, die ich in deinem Vortrag übrigens bei Rodeus, vielen Dank hier an Jessica, die uns da eingeladen hat und gemeinsam auf die Bühne gestellt hat. Ihr vermarktet auch und wie du eingangs sagtest, mit Influencern. Kannst du vielleicht mal so ein, zwei Beispiele nennen, mit welchen Influencern und welcher Marke ihr da zusammengearbeitet habt?
Ja, tut mir total leid, aber du bist gerade stumm geworden. Ich habe das letzte, was ich gehört habe, ist vielen Dank an Jessica. Ah, jetzt geht's wieder.
Okay, vielen Dank an Jessica, die uns hier gemeinsam auf die Bühne gebracht hat. Und das ist ja, ja, und ihr seid ja eben dann auch diejenigen, die mit den Influencern versuchen, ein bestimmtes Produkt, das ihr neu gemacht habt oder das ihr in Auftrag bekommen habt, entsprechend vermarktet. Kannst du da ein, zwei Beispiele, welches ja. Produkt und vor allem mit welchem Influencer ihr da erfolgreich oder vielleicht auch nicht erfolgreich wart?
Also wir haben mittlerweile, das ist total die schöne Frage, weil da kann man wieder so ein bisschen retrospektiv durch seine eigene Historie gehen. Wir machen das jetzt seit, die Firma gibt es jetzt 5 Jahre, wir haben jetzt gerade 5-Jähriges gefeiert. Also eines unserer bekanntesten Produkte dürfte der Brapé sein, den haben wir 2021, also im zweiten Corona-Jahr, das ist nicht ganz unwichtig für unsere Historie, zusammen mit Capital Bra, dem zu dem Zeitpunkt, glaube sogar bis heute, erfolgreichsten deutschen Musiker aller Zeiten auf den Markt gebracht. Und was uns da gelungen ist, ist, dass wir auch die erfolgreichste Produkteinführung eines Getränkes jemals hingelegt haben. Also da haben wir, das war wirklich ein fulminanter Start. Da ist uns in die Karten gespielt. Das war eine krasse Zeit. Wir hatten hier, ich weiß noch, da waren wir so 9 Leute ungefähr. Und hier ist es wirklich völlig durch die Decke gegangen. Wir hatten Brattee uns überlegt. Dann haben wir bei den Handelsketten angerufen und gesagt, Mensch, wir würden gerne mit Capital Bra ein Produkt rausbringen, und manche Handelsketten waren sehr, sehr interessiert und innovativ, und das ist ein bisschen ein Problem in unserer Branche, kommt immer darauf an, mit wem man da spricht, wer der Einkäufer ist. Und andere hatten gesagt, ich kenne den nicht, ich will damit nichts zu tun haben. Und dann haben wir es auf den Markt gebracht und das Internet ist durchgedreht, also es ist wirklich durchgedreht. Kids haben die Läden leer gekauft, Social Media war voll, TikTok war voll, also alle Plattformen waren voll. Eben mit Brattee, und wir haben es geschafft, einen echten geilen Hype zu generieren, haben dann ein paar coole Marketing-Stunts gehabt. Wir haben zum Beispiel als Influencer-Versendung hatten wir so Tresore versendet, wo die Ware drin war, an die Influencer, und haben denen aber den Code nicht gegeben. Und dann ist Folgendes passiert, dann hat natürlich, ein paar haben gesagt, ja okay, hier, ich habe hier einen Tresor bekommen, witzig, haha, und ein paar haben den versucht zu knacken, ein paar haben versucht, den Code rauszufinden. Irgendwelche, also Rapper, die auch Einbruchsvergangenheit haben gesagt, ich lasse mich doch nicht von so einem albernen Tresor aufhalten, das ist doch genau mein Ding, und haben den dann live geknackt, und es war total geil, und es ging komplett ab. Das war 2021, das war unser erster großer Hit.
Das kann man sich so vorstellen, wenn du sagst, TikTok war voll, Insta war voll und so weiter, wie dieser Hype um die Dubai-Schokolade, die wir im letzten Quartal hatten, ne?
Ja, ähnlich. Also wirklich, jeder hat irgendwie, eigentlich ist es wirklich so, ja, weil die Leute gieren ja, also das Internet oder beziehungsweise die Social Media Bubble giert, um irgendwas selber zu machen. Das heißt, jeder, der so ein bisschen Reichweite hat, jeder, der irgendwie über 2000 Follower hat, denkt ja heutzutage, er ist ein Influencer. Und dann nimmt der das, haben die das auch gemacht, wie bei Dubai-Schokolade, haben den Eistee genommen, haben eigene Drinks draus gemacht, haben daraus Wassereis gemacht und haben was der Geier was alles gemacht. Und das hat es natürlich sehr stark in die Karten gespielt. Wir haben es auch gefördert und hatten da hier und da auch unsere Finger im Spiel, haben uns die Mechanik dann auch zunutze gemacht, ja. Und dann gab es, war wirklich so eine Zeit, du erinnerst dich bestimmt, das war eine Zeit, wo Toilettenpapier rationiert wurde.
Wer weiß das nicht.
Ja gut, aber man hat das nicht mehr so präsent. Und da gab es Schilder, oder wir haben so Fotos von Schildern, wo drauf stand, Toilettenpapier und Brattee jeweils nur ein Stück pro Person. Also es ist natürlich ein unglaubliches Gefühl. Man macht so lange Getränke, ich mache wirklich mein ganzes Leben eigentlich nur Getränke. Und da mal so ein Produkt zu haben, das so durch die Decke geht, einmal, also davor nie passiert, danach nie wieder passiert, in der Art und Weise, das war schon echt, war geil.
Sah ja, geil. Unfassbar. Und das hat ja natürlich auch wahrscheinlich einen riesen betriebswirtschaftlichen Impact gehabt, ne? Also ihr habt, glaube ich, ganz gut Geld verdient damit, oder?
Also das lief auf jeden Fall, das war ein gutes Jahr. Das lief echt sehr, sehr gut. Das hat allen Beteiligten, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Überraschenderweise für viele, das denkt man gar nicht, verdient man ja doch am Ende viel, viel weniger, als man selber denkt oder als alle denken da draußen. Aber vor allem, gerade wenn man so ein Produkt hat, das so in der Öffentlichkeit steht. Ich habe mal einen Podcast gehört, da hat jemand vorgerechnet, ja, also Capital Bra, die Zahlen, die da so kursieren, von wegen, dass wir um die 60, 70 oder sogar 80 Millionen Einheiten verkauft haben, die sind auch richtig, das stimmt schon. Aber dann hat er vorgerechnet, ja, so ein Ding wird ungefähr für 1,50 verkauft, also 80 Millionen Einheiten, ja, das sind dann 120 Millionen Euro, die dann da verdient wurden. Und dann hat er gesagt, naja, dann keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie viel Univef bekommen hat und wie viel Kapi bekommen hat, sagen wir mal Hälfte, Hälfte, also hat jeder 75 Millionen Euro verdient. Aber ich glaube, das hast du natürlich, deine Zuhörer sind nicht wie in diesem Rap-Podcast, die werden schon wissen, dass der Abgabepreis im Supermarkt allein schon Mehrwertsteuer enthält und dass die selten bei irgendjemandem ankommen. Das heißt, das ist es nicht, aber es war trotzdem ein gutes Jahr.
Ja gut, die eine oder andere Million soll da drin sein, wenn man dann natürlich so einen Hammer hat, das ist schon klar. Aber ich meine, das sind halt dann diese typischen Pseudo-BWLer, ne? Also,
Ja, aber es ist lustig natürlich, wenn man damit nicht oft konfrontiert wird.
Ja, absolut, absolut. Ja, typischer Neid. Es ist ja auch so, wenn Menschen denken oder wissen, in der Nachbarschaft hat jemand irgendwie 5 Millionen im Lotto gewonnen, denkt er irgendwie so, der ist jetzt Multimillionär. Faktisch, auf dem Papier ist er das schon. So, aber alle Ex-Post-Betrachtungen nach 2, 3 Jahren zeigen irgendwie so, da ist dann nichts mehr mit Multimillionär oder sowas, ja. Der ist dann irgendwie Materialmillionär, weil er irgendwie ein Porsche und ein Ferrari und ein Mustang vor der Tür hat. Aber eben derzeit kein, fiskalischer Millionär mehr und so weiter. Und dann verändert sich das halt. Und genauso ist es bei euch natürlich auch. Ihr müsst die Mitarbeiter bezahlen, ihr habt Gemeinkosten und so weiter. Und die ganzen Aktionen, so ein Influencer kostet ja auch ein bisschen Geld und so weiter. Also, okay, by the way. Ist nicht immer alles so, wie man es sich ganz einfach zurechtrechnen kann. So einfach ist auch so eine Welt nicht. Ist mir jetzt ganz wichtig, ja, weil man denkt ja, irgendwie das ist so.
Absolut, wir sind natürlich, also na klar, ich meine, auch ich allein im Freundeskreis war das so, oh ja, okay, es ist ja einfach. Du nimmst einfach irgendeinen Rapper und machst ein Produkt und dann wird man reich. Ja, nee. Also, wenn es so einfach wäre, hätten wir es alle machen. Und ich glaube, es haben ein paar probiert. Es gab danach ein paar Firmen, die in die gleiche Richtung gegangen sind. Jetzt gibt es nur noch 2 oder 3, die das auch noch machen oder die übrig geblieben sind. Wir sind einer davon. Du brauchst, wie bei so oft, du brauchst ein supergeiles kreatives Team. Du brauchst Momentum. Du brauchst ein geiles Produkt. Du brauchst geile Qualität. Ich habe das auch in dem Vortrag gesagt, wir haben da schon so einen 360-Grad-Ansatz. Also es muss schon alles ineinander greifen. Produkt muss zum Künstler passen, Geschmack muss zum Künstler passen, Produkt muss an den richtigen Orten verfügbar sein. Also bringt ja nichts, wenn ich jetzt einen Brattee beim Ikea habe, obwohl es natürlich ein toller Outlet ist, aber Deutschrap-Fans sind jetzt gar nicht so häufig im Ikea, wie man vielleicht denkt. Also es muss alles in sich greifen. Und dann, das hatte ich glaube ich auch gesagt, und das wird, glaube ich, im Unternehmertum ganz arg oft unterschätzt. Man braucht ein bisschen Glück. Muss einfach ein bisschen Glück haben.
Ja, das ist ja so untypisch, ne? Also für uns Deutsche in Deutschland ist es ja so untypisch, Glück zu haben, weil Glück erarbeitet man sich.
Man kann es immer schaffen, genau. Dann war man halt gut. Aber das
stimmt. Ja, genau. Das stimmt. Genau. Oder mein Großvater hat immer gesagt, oder meine Großeltern, beide haben immer gesagt, irgendwie Glück muss man sich erarbeiten. Also so diese üblichen Nachkriegsdeutschland-Sprüche, da ist natürlich was dran. Das kann man jetzt nicht so ganz negieren. Aber es ist eben halt auch nicht so, dass ihr sagt, hey, ich habe jetzt ein Produkt hier, das ist sehr cool, das gefällt in meinem Team super gut, das kommt ganz gut an und jetzt mache ich einen Megaplan, den detailliere ich raus bis ins letzte Detail und dann wird das Ding erfolgreich und wir machen Millionen. So ist es nicht, ne?
Ja, vor allem. Also ich finde es deswegen so, ich kenne den Spruch, also und Glück, das Glück des Tüchtigen und so weiter. Und ich finde den total vermessen, weil ich würde mal sagen, da hast du bessere Zahlen. Ich bin gar nicht so sehr tief in der Startup-Welt drin. Aber ich bin mir sicher, dass irgendwie 9 von 10 Startups scheitern, kurzfristig oder mittelfristig, wenn nicht sogar mehr. Und die waren nicht unfleißig. Und die waren auch sicherlich nicht dumm, sondern hatten die Gründe, dass sowas nicht funktioniert oder dass überhaupt irgendwas schiefläuft, sind ja mannigfaltig. Und das ist Momentum, das ist Pech, das ist, weil man dann irgendwie eine Finanzierung an einem falschen Moment doch nicht bekommen hat. Das ist jetzt in unserem Fall, wir sind ja total abhängig von unserem Künstler. Wenn unser Künstler, und Kapi war jetzt unser allererster Künstler, wenn der 2 Monate nach Markteinführung oder noch schlimmer, 1 Monat vor Markteinführung, wo wir schon alles produziert haben, wo wir alles fertiggestellt haben, wenn der irgendwie in der Öffentlichkeit Scheiße baut, ja, dann sind wir natürlich am Arsch. Also dann haben wir aufs falsche Pferd gesetzt und dann müssen wir einpacken. Dann ist die Firma platt.
Habt ihr so ein Beispiel, du hast bei dem Vortrag von einem Beispiel erzählt, in dem genau das passiert ist. Kannst du das vielleicht mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer hier wiederholen?
Ja, das ist ziemlich kurz, so um die Zeit vor nach Kapi, wo wir auf dem Markt waren, hat eine große deutsche Getränkehersteller hat zusammen mit einem Deutschrapper versucht, einen Gin, wenn mich nicht, das war ein Gin, auf den Markt zu bringen. Und die haben es produziert, die hatten es schon ausgeliefert, es stand schon in den Lägern der Supermarktzentralen. Und am Wochenende, bevor es hätte in die Regale kommen sollen, ist der mit Vergewaltigungsvorwürfen konfrontiert worden. Keine Ahnung, ob es stimmt oder nicht. Und es kann, also vielleicht wahrscheinlich, also dazu sei jetzt mal alles dahingestellt, dazu habe ich gar keine Meinung oder auf die Diskussion will ich mich gar nicht einlassen. Fakt ist, aber es wurde nie eine einzige Flasche ausgeliefert. Ja. Und dass da jetzt erlebt, dass der Getränkehersteller nichts dafür kann und dass der damit gar nichts zu tun hat, das sollte zumindest zweifellos klar sein. Und das kann einem das Genick brechen. Jetzt ist es eine größere Firma gewesen, das heißt, die kann sich so ein Ding erlauben, aber soweit ich weiß, haben die danach auch nicht mehr groß angefangen, jetzt in so eine Thematik reinzugehen, dass man sich an eine Person bindet. Und wir hatten eben das Glück, das ist auch noch ein Rapper gewesen, der aus dem Umfeld von Kapi war. Da haben wir auch Blut und Wasser geschwitzt, weil wer weiß, morgen kommt die Nachricht, wer hat das gewusst oder mitbekommen oder war dabei oder was auch immer, wir wissen es ja nicht. Also wir haben natürlich gefragt und er hat gesagt, ich habe damit nichts zu tun und damit, aber man weiß es ja nicht, man steckt nie wirklich drin.
Ja.
Und das ist ein brutales oder ja, ein immanentes Risiko in unserem Geschäftsfeld. Wenn man seine Marken oder wenn man Marken auf Einzelpersonen aufbaut, hat man den Vorteil, dass man schnell deren ihre Reichweite bekommt, aber man hat den Nachteil, dass man deren ihren Shitstorm genauso mitbekommt.
Jetzt bin ich natürlich selber Musiker. Ich mache zwar kein Rap, ich mache ein bisschen was Härteres so, aber ist das so eine Spezie Rapper, wo dieses Risiko besonders hoch ist, weil du ja mit mehreren arbeitest?
Würde ich nicht sagen. Also ich glaube, dass die Musikbranche, wir haben es glaube ich jetzt auch in was Härterem gerade miterlebt, dass da sexuelle Übergriffe zumindest im Raum standen. Ich glaube, dass die Musikbranche für sowas schon anfällig ist. Klar, da geht es um Stars, da geht es, also es ist nicht mal nur Musikbranche, sondern ich glaube, alle Branchen oder alle Situationen, wo einzelne Personen, vor allem einzelne Männer, überhöhte Machtstellungen haben, in all solchen Situationen ist es passiert und wird es wahrscheinlich leider auch noch passieren, dass sie die Position ausnutzen. Ich habe das jetzt hoffentlich einigermaßen smooth ausgedrückt, aber das wird es immer geben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwie nur bei Rap sowas mal gab. Da gab es, glaube ich, so eine MeToo-Debatte oder ja auch so eine MeToo-Bewegung im Rap-Bereich. Aber das ist ja, hatten wir jetzt eben, glaube ich, bei vielen. Und das die Filmstars aus Amerika machen es vor oder zeigen es, dass die Problematik dort vorherrscht. Die wird in Deutschland genauso sein. Also, aber es geht ja gar nicht nur um sexuelle Übergriffe. Um Gottes Willen, es geht ja um alles. Also es reicht ja auch, eine politische Meinung zu äußern.
Oh ja, Xavier Naidoo, bei uns in Mannheim, auch so ein Beispiel, ne, der dann auch von heute auf morgen einfach völlig in den moralischen Mülleimer des Landes gefallen ist, ja.
Ja, und das würde natürlich, hätte einen absoluten Impact auf dein Produkt, dass du eben mit dieser Person rausblickst. Also das ist schon, klar, das ist eine Gefahr. Ja. Du musst dann halt selber sicher sein. Deswegen, wir machen das auch. Wir setzen da schon mit den Leuten zusammen, schauen uns die sehr, sehr genau an, überlegen, wie brand safe sind die und wie hoch ist das Risiko und was ist man bereit, als Risiko dann auch zu geben.
Aber jetzt erzähl doch mal, das ist doch jetzt erstmal interessant. Also du arbeitet hier mit den härtesten Kerlen und Frauen des Landes zusammen europaweit und habt jetzt solche Influencer, die brutale Reichweite haben, die nur den Finger heben müssen und dann fallen da draußen 2 Millionen Menschen um vor Begeisterung, ja. Wie geht das so? Ihr habt ein Produkt, ist zuerst das Produkt da oder ist zuerst der Influencer da? Kannst du vielleicht mal kurz skizzieren, wie so ein Projekt bei euch startet?
Das ist wirklich eine gute Frage, weil das scheint Leute oft zu, also viel zu interessieren, weil das werde ich oft gefragt. Mhm. Bei uns gibt es 2 Varianten, wie ein Produkt am Ende zustande kommt. Mhm. Die eine Variante ist, wir haben einen Influencer im Kopf, den wir ganz stark spannend finden oder einen Sportler, den wir spannend finden. Oder wir machen nichts mit Fußball, da kann ich nachher auch noch was zu sagen. Aber wir haben irgendeine Person im Kopf, die wir toll finden und wo wir glauben, die hat Momentum und die bewegt Menschen. Und es geht gar nicht um diese KPIs, die man im ersten Moment vermuten würde. Oh, so und so viele Millionen Follower oder so und so viel Engagement Rate oder sowas. Sondern da geht es um ganz, ganz viele Faktoren, die wir zusammensammeln und dann sagen wir, okay, der ist spannend oder die ist spannend. Mhm. Dann überlegen wir uns, was könnte denn ein Produkt zu dieser Person passen? Also wovon redet die Person in ihren Chats? Ist die Person, hat die einen Aufklärungsauftrag? Ist die zum Beispiel total into veganen Lebensstil? Oder steht die komplett für Grillen oder für was auch immer? Also was ist das für eine Person? Was könnte dann am Ende für ein Produkt dazu passen? Und dann in Schritt 1 machen wir tatsächlich uns dran, dass wir es uns konzipieren und dann rufen wir das Management an und die oder den Künstler und setzen uns zusammen. Und dann sagen wir, hey, wir hätten eine Idee, hättest du Lust auf, weiß nicht, Tempotaschentücher? Wir würden die so und so machen und ungefähr das und das könnte man verdienen, wenn alles gut läuft, wenn du Vollgas gibst, vielleicht noch mehr und wenn es schlecht läuft, ein bisschen weniger, hast du da Lust drauf? Und dann sagen die ja oder nein. Das ist Variante 1. Also wir haben einen Künstler im Auge und wollen mit diesem oder mit der Künstlerin was machen. Und die zweite Variante ist, wir haben eine Produktkategorie. Das kommt auch vor, dass wir sagen, Warum ist schon lange nichts mehr passiert bei Eistee? So, Eistee ist, da kann nicht, da ist, da, da hat man keine großen Innovationsschritte. Und wieso gibt es da nichts in dieser Gattung? Wieso bringt da niemand wirklich Feuer rein? Und dann gehen wir da rein in die Gattung und sagen, komm, da können wir doch was basteln. Da können wir doch ein bisschen Bewegung reinbringen. Was wir selten machen, was eigentlich schade ist, also wir werden es dieses Jahr anfangen, aber was wir bis jetzt noch nie gemacht haben, ist, dass wir selber echte Innovation, weil wir werden oft als die innovativste oder sehr innovative Getränkefirma bezeichnet. Aber es ist gar nicht wahr, weil wir ja keine echten Innovationen haben, sondern wir haben innovative Marketingansätze. Das finde ich, ist schon ein Riesenunterschied. Also wir kommen jetzt nicht hier mit Geschmäckern oder mit Produkten an, die davor noch keiner gesehen hat, sondern wir nehmen Produkte, die es schon gibt und die erprobt sind und vermarkten die anders. Das ist schon ein Unterschied. Ne? Aber um noch kurz darauf einzugehen, also no offense, nichts gegen Fußballer, aber wir haben immer die Herausforderung, dass wir Produkte, die wir auf den Markt bringen, die müssen wir dann national vermarkten. Das macht keinen Sinn. Also wir können jetzt nicht eben im Großraum Stuttgart, wie bekannterweise sitzt ja da der beste Fußballverein dieses Landes. Wir können jetzt nicht im Großraum Stuttgart anfangen, Getränke zu vermarkten. Und deswegen funktioniert es nicht. Fußballer haben also zu 99,9% einen extrem Lokalkolorit und funktionieren dann woanders nicht. Also ein Spieler von Schalke wird kein Produkt in Dortmund verkaufen und andersrum.
Ihr hattet ein Beispiel mit einem Dortmunder Fußballstar, was nicht so richtig funktioniert hat. Also jedenfalls entgegen eurer Erwartung.
Also nee, das ist tatsächlich nicht entgegen unserer Erwartung. Wir haben das nicht gemacht, sondern die Kollegen von, das ist natürlich immer ein bisschen doof, über andere Firmen irgendwie zu reden, weil da gibt es bestimmt tausend Dinge, da gibt es ein Getränk, das hat Marco Reus auf den Markt gebracht. Auch ein Vitaminwasser. Und ich habe das probiert, es schmeckt wirklich gut. Also da ist handwerklich kein Fehler passiert. Das heißt, glaube ich, Repeat, wenn mich nicht mehr alles täuscht. Und es sah auch gut aus. Aber es hat am Ende einfach nicht funktioniert. Und ich glaube, das liegt genau an dem Grund. Ich glaube, dass ein Marco Reus zwar sehr, sehr viele Follower hat, bestimmt jenseits, also bestimmt zweistellig Millionen. Weit mehr als irgendein Influencer, der mit dem wir Produkte auf den Markt bringt. Aber Marco Reus steht nicht so sehr für ein Getränk, finde ich, oder finden wir. Und Marco Reus funktioniert eben bei Dortmund-Fans. Mhm. Und ich glaube nicht, dass in München viele Leute sagen, Mensch, du Marco Reus, wenn der ein Produkt rausbringt, das möchte ich mal probieren. Oder in Gelsenkirchen ist jetzt immer das beste Beispiel. Mhm. Da gibt es ein paar Menschen, ein paar Fußballer in Deutschland, die so ein bisschen über dem Verein stehen, aber nicht viele. Das ist aus meiner Sicht so jemand wie Thomas Müller. Mhm. Der als Charakter also sehr, sehr prägnant ist und sehr, sehr gut funktioniert und der das auch weiß und der einfach scheint, wir kennen uns nicht persönlich, aber scheint ein richtig cooler Typ zu sein. Und selbst wenn man, wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, für mich ist der beste Verein Stuttgart, also selbst wenn man keine Sympathien für den bayerischen Verein hegt, kann man sich mit Thomas Müller ganz gut identifizieren. Oder aber auch einen Lukas Podolski, der über diesen Fußball drüber nochmal hinaus als Charakter eine Relevanz hatte. Viel mehr würden mir jetzt spontan nicht einfallen. Jetzt gibt es da bestimmt nochmal zwei, drei, aber viel mehr fallen mir nicht ein. Und deswegen machen wir generell mit Fußball ist nichts. Wir würden sogar oder haben sogar Gespräche geführt mit ganz internationalen Topstars, so in Richtung Neymar oder Messi, Ronaldo oder so. Aber da haben wir auch in den Gesprächen schon gemerkt, so hey, das wird nicht funktionieren. Das interessiert vielleicht Fußballschuh oder sowas. Das funktioniert. Aber kein Daily-Use-Drink, kein FMCG, also kein Fast-Moving-Consumer-Good. Weil du musst, die Sachen, die wir verkaufen, da muss man ein-, zweimal die Woche muss man in den Supermarkt gehen und das kaufen.
Ja, genau. Also lass uns noch mal kurz zurückdrehen. Also da sind wir jetzt schon beim Endkonsumenten im Supermarkt. Aber so ein Messi oder ein Ronaldo wäre jetzt nicht die Garantie für einen erfolgreichen Verkauf?
Nee. Also eine Garantie gibt es sowieso nicht. Und Ich glaube, man kann sich da immer selber fragen. Immer, das ist auch schön, immer wenn ich dieses Gespräch mit Leuten in meinem, ich bin jetzt so 40, 42, ja, so 41. Wenn ich mit Freunden in meinem Alter rede, dann sagen die, ich würde sowas nie kaufen. Ich würde nie ein Produkt kaufen, nur weil das irgendein Influencer bewirbt oder weil es dem gehört. Und das ist absoluter, ausgemachter Schwachsinn, weil jeder von uns und auch die sowas zu mir sagen, kaufen tagtäglich Produkte, die, ob es jetzt Influencer sind, sei mal dahingestellt, aber die Leute beworben haben. Also, dass irgendjemand sich eine, weiß ich nicht, Tag Heuer Uhr kauft oder eine Rolex, liegt nicht daran, dass die eine bessere Uhrzeit anzeigt, sondern weil sie es geschafft haben, Rolex oder Tag Heuer ein gewisses Image aufzubauen. Jetzt werden natürlich wieder Leute sagen, nee, das ist eine Wertanlage, aber dann rede ich halt von Nike-Schuhen oder sowas. Da hat man, also in meiner Jugend weiß ich noch, das waren die Jordans, die Schuhe, ja, die waren halt brutal teuer, die haben wir nicht gekauft, weil sie so toll aussahen. Die sahen gut aus, aber war halt wegen Michael Jordan. Oh mein Gott, das war der, und das heißt, jeder, der jetzt Mitte 40 oder so eine Generation drüber ist, sich hinstellen und sagt, nein, nein, das würde ich nie tun, der lügt halt einfach. Wir haben alle und werden alle influenced von Influencern, wir nennen es nur nicht ganz so. Und deswegen, oh, jetzt habe ich den Faden natürlich verloren.
Darf ich kurz nachhaken? Ja. Der fällt es bestimmt gleich ein. Und zwar, wenn du sagtest, also das ist jetzt auch altersunabhängig, also auch die Erwachsenen sind empfänglich für Influencer jeder Art. Ich dachte immer, Influencer sind irgendwas um 20, 25 und zeigen Lippenstifte und Ähnliches rein. Und eine Zielgruppe, die 10 Jahre jünger ist, kauft das unbesehen und unreflektiert. Aber dem ist nicht so, oder?
Doch, das ist wahrscheinlich per Legaldefinition ist es so. Aber deswegen sage ich auch, wir machen Produkte mit Multiplikatoren. Wir nehmen jetzt nicht Influencer, sondern wir nehmen ja Multiplikatoren. Denn Capital Bra wird sich nicht als Influencer sehen. Mhm. Und den Günther ja auch, sicherlich auch nicht. Aber beide haben in ihrer Zielgruppe Macht. Mhm. Beide haben die Möglichkeit, Meinungen zu beeinflussen. Das hat sich Lidl, glaube ich, gerade zunutze gemacht oder neuerlich mit einer Kampagne für die Plastikflasche bei Günther Jauch, und das haben wir uns zunutze gemacht mit Capital Bra. Aber wenn es um die Altersgruppen geht, wir brauchen, also die Produkte, die wir machen, weil wir kein großes Werbebudget haben, müssen in einer Zielgruppe funktionieren, die auf Social Media unterwegs ist. Wir können nicht, weil wir können uns keine Plakatkampagne leisten. Wir können jetzt nicht sagen, okay, wir machen jetzt was mit, sagen wir mal, Gott, ich will auch niemanden zu, da tritt man immer Leuten gleich. Wir können das nicht sagen, wir machen mit Günther Jauch ein Produkt, weil wir es den Günther Jauch-Fans und die Leute, die es dann auch kaufen würden, weil Günther Jauch sagt, Mensch, das ist ein gutes Produkt, wir können es denen gar nicht zeigen. Mhm. Weil die sind nun mal nicht auf TikTok, da wo wir zu Hause sind, mit unserem Team, da wo wir uns bewegen. Nämlich meinen Vater, der sicherlich sagen würde, Mensch, der Günther Jauch, das ist ein Typ, dem vertraue ich. Also wenn der sagt, diese Supplements sind total gut zum Stressabbau und mit denen kann man echt super einschlafen. Das würde ich ihm glauben, ich würde es probieren, wenn er das. Aber ich erreiche meinen Vater ja gar nicht. Da muss ich TV schalten, das ist viel zu teuer. Da muss ich Gießkannenwerbung schalten mit Zeitungen und ganz normalen, wie ist es, Billboards oder Out-of-Home-Kampagne oder so. Das Budget, in die Vorleistung gehen, wir können wir nicht gehen. Deswegen. Das weiß ich natürlich nicht. Günther Jauch wird auch seine Reichweite auf den Social Media Kanälen haben, das ist ja nicht mehr so, aber deswegen schießen wir eher auf jüngere Produkte.
Okay. Dazu gehören natürlich modische oder neuartige Getränke, das ist schon klar. Das nimmt jetzt nicht der 80-Jährige zu sich, der irgendwelche Minzhonig und all Beeren Brausedosen trinken wird, glaube ich jedenfalls. Nichtsdestotrotz, klar, es ist natürlich schon eine Strategie in dem ganzen Werbemix, ne? Aber du sagtest ein ganz wichtiges, das höre ich auch ganz viel, wenn Leute, Unternehmen insbesondere, auf uns zukommen und sagen, ich habe ein Produkt. Ich sage, ja, wie viel Werbebudget hast du? Null. Und ich sage, ja, was hast du denn jetzt vor? Ja, Influencer. Ihr sucht uns Influencer, weißt du? Und dann gibt es ja ohne Ende schon Agenturen in Deutschland, die sich das auf die Fahne geschrieben haben, mehr oder weniger erfolgreich am Ende. Aber ist es denn tatsächlich so einfach, dass ich sage, ich habe keine Kohle, ich will nichts ins Werbebudget für Plakate und Litfaßsäulen investieren, und jetzt suche ich mir einfach einen Influencer, der da auf dem Tisch tanzt und dann mein Produkt in die Hand hält. Also das ist doch viel zu kurz und viel zu einfach gedacht. Also kannst du da mal ein bisschen Aufklärung leisten, bitte?
Also es ist schon, ich nehme mal an, es ist wie so oft, das versuchen 10 Leute und bei ein, zwei klappt es halt, und diese Beispiele zieht man dann halt immer heran, ne? Ja, und ganz viele Leute geben im Influencer-Bereich Geld aus, viel Geld aus, und der Erfolg steckt sich nicht ein. Also es ist wie alles, wenn man das gut macht, wenn man Glück hat und ein Momentum trifft, dann kann das schon funktionieren, ja.
Ja, und was ist ein Momentum? Kannst du das vielleicht nochmal? Also im Eishockey kenne ich das, ne? Klar. Also,
also so, dass du einfach, weißt du, wenn du es kann passieren, dass du einfach ein Video hochlädst und plötzlich geht es viral. Die Leute teilen es. Aus wissenschaftlich mir nicht nachvollziehbaren Gründen, aber es passiert manchmal. Irgendwie, weil es halt 2, 3 Leute mit viel Reichweite sehen, die teilen es, dann wird es nochmal geteilt, dann potenziert sich das nach oben und plötzlich hast du irgendwie 2 Millionen, dann hast du 200 Millionen Views auf deinem Video. Und dann Das kann passieren. Und wenn du dieses, das meine ich mit Momentum, oder es kann passieren, dass dein Produkt von Hailey Bieber getrunken wird und sie sagt, oh, das schmeckt aber lecker. Das ist ein absoluter Zufall, das kannst du nicht steuern, aber wenn du das gut umsetzt, wenn du das jetzt siehst, wenn du da schnell bist und die das da aufspringst auf diesen Zug und das verwendest und daraus dir witzige Geschichten überlegst und das repetierst, sodass es dem Verbraucher immer wieder ausgespielt wird, dann kann sowas, dann so, oh, hast du schon gesehen, das ist dieser Geheimtipp von Hailey Bieber, ja, dann kann das funktionieren. Das meine ich eben mit Momentum. Du musst halt schon sehr, sehr am Puls der Zeit sein, du musst wissen, was sind gerade die Trends auf TikTok, du musst wissen, übrigens alles Dinge, die ich nicht weiß, ne? Das muss klar sein, aber das Team, das wir haben, die sind da halt native drin. Die sind da, die da sind damit aufgewachsen und die ja, können einem schon sehr, sehr genau sagen, du pass mal auf, dieser eine TikToker, oder der eine, nicht TikToker, der eine Kollege, der auf Twitch gerade sehr viel streamt, der hat eine tolle Entwicklung gerade. Der A, dem seine Inhalte sind gut und B, seine Zahlen sind stark im Kommen. Es lohnt sich mal, mit dem zu sprechen. Das meine ich eben mit Momentum. Und wenn du dann sagst, naja, der ist gar nicht groß momentan, aber das heißt, man kann den auch noch bezahlen und jetzt habe ich, keine Ahnung, Müsli-Riegel und möchte den Leuten da draußen erklären, dass die gut sind gegen Mundgeruch. Und ich habe diesen einen TikToker, Streamer, der auf Twitch durch die Decke geht, der schon oft darüber Witze gemacht hat, dass er Probleme mit Mundgeruch hat, dann kann was krass Gutes daraus werden. So. Muss man im Moment sein Ohr wirklich an den Gleisen haben. Und ja, es funktioniert natürlich nicht so, dass man sagt, okay, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendein Getränk, ich habe jetzt eine Himbeerbrause und jetzt nehmen wir 100.000 Euro in die Hand, zahlen die einen Influencer, der hält es in die Kamera und danach reden die Kids die Bude ein. So leider läuft es nicht.
So einfach ist es nicht. Lass uns mal bitte einen Blick durch die aufgestoßene Tür eures Teambüros vielleicht werfen. Ja? Wenn ihr jetzt so mit einem Team, mit ein paar Leuten, mit so ein paar Natives zusammensitzt, wie geht das dann vonstatten? Also Auftrag ist da, jetzt muss irgendwie die, wie auch immer, TikTok-Kampagne gestaltet werden. Was passiert da?
Also meistens sitze ich erstmal im Raum und verstehe kein Wort.
Du bist erst 41, mein Lieber.
Ja, aber es ist ja so, dass die Jugendsprache sich ja natürlich brutal schnell entwickelt. Und hier sitzen Leute, die sind 20, 21, 22 und dann wird das Wort Schere verwendet und das in einem komplett anderen Kontext, als man selber gewohnt ist. Mhm. Oder nochmal ganz andere Worte. Und das heißt, man muss echt. Also das ist der erste Moment, der passiert. Und dann der zweite Moment ist, oder beziehungsweise dann der Ablauf ist eher der, dass man sagt, okay, wir haben hier die oder jene Person und die steht dafür. Dann schauen wir uns die ganz intensiv an. Dann schauen wir uns an, was macht die, wie gibt die sich, wie spricht die, duzt die, sieht die, also sieht es passiert jetzt nicht auf TikTok, aber ist die frech, welche Wortwahl verwendet sie, ist sie politisch, ist sie plakativ und so weiter. Und dann baut man, wir machen das ja dann nicht, dass wir TikTok-Kampagnen in der Form schalten, sondern dann überlegen wir uns, was ist ihre Story zu dem Produkt und was erzählt sie ihren Fans und macht das Sinn? Ist es sinnvoll, mit ihr ein Video zu drehen, wie sie mit uns in der Produktion sitzt und die Produkte probiert? Weil es gibt Influencer oder Multiplikatoren, die bei denen das stimmig ist, weil die haben da echt Bock und die wollen einfach ein gutes Produkt haben und das nehme ich ihnen auch ab. Mhm. Und es gibt Multiplikatoren, wo jeder sagen würde, naja, also der oder dem ist scheißegal, wie die chemische Zusammensetzung von den Cornflakes ist oder von dem, was auch immer, von dem Produkt. Und deswegen, daran arbeiten wir eher, dass wir ein glaubhaftes Produkt bauen. Und das Material, was wir zur Verfügung haben, ist halt bei uns der Multiplikator. Den muss man bestmöglich dann nutzen und das ist natürlich ein Individuum und der hat seine eigene Meinung und der reibt sich auch an uns und das ist nicht immer schön, aber meistens produktiv.
Wenn ich jetzt ein Produkt hätte, keine Ahnung, was ich mache jetzt keine physischen Produkte, ich gestalte jedenfalls keine, aber stellen wir uns mal vor, ich hätte jetzt irgendwie ein neues Pfefferminzgetränk, wo ich das jetzt sagen würde, Mensch, also das Ding ist irgendwie so, da schreiben wir jetzt meinen Namen drauf und irgendwie noch einen Doktor drauf und einen Prof auf die Rückseite und so weiter und dann denkt man, irgendwie super USB, gibt es nicht viel von, müsste eigentlich laufen. Ja. So, jetzt komme ich zu euch und sage hier, ich habe ein Produkt, was sind die ersten drei Schritte, sagen wir mal?
Also um ehrlich zu sein, dann würden wir dir wahrscheinlich sagen, oh du, da gibt es super Werbeagenturen. Da gibt es tolle Werbeagenturen, die dir da wahrscheinlich helfen. Das ist nicht, was wir wirklich machen. Aber wenn du zum Beispiel sagen würdest, ich habe eine eine Brauerei und ich bin mir nicht ganz sicher, ob, weiß ich nicht, was kann ich denn noch machen? So, oder wenn du sagst, ich habe ein Fruchtsaftunternehmen und die einzige Innovation, die mir einfällt, ist jetzt Fruchtsaftschorle zu machen. Was fällt euch denn ein? Wie könnten wir denn vorgehen? Das wäre eher unsere Klientel, da so arbeiten wir eigentlich eher. Also, dass man sagt, okay, was geht an euren Maschinen? Weil wir haben sehr, sehr große Kompetenz in Getränken. Da kommen wir her. Der Patrick hat Lebensmitteltechnologie studiert, er hat eigene Produktionsstätten. Ich mache seit Arbeitsleben nichts anderes als Getränke. Mhm. Also wir sind dann eher die sagen, Mensch, wenn du eine Sprudelfirma hast oder wie gesagt, ein Fruchtsafter, dann denk doch mal wie sieht's denn aus? Kannst du auch Smoothies, wie füllst du ab? Was können deine Maschinen? Und dann überlegen, was ist der nächste Trend? Gibt's immer noch einen Lavendel, war mal ein Thema, kann man was mit Lavendel machen? Und wenn ja, dann kommt eben diese Influencer-Thematik. Wer steht denn da draußen für Lavendel? Ist denn Frauke Ludowig trägt doch immer lavendelfarbene Klamotten? Wäre das ein tolles Testimonial? Oder es gibt auch so ein wunderschönes Foto von Angela Merkel, wie sie so ein Lavendel- oder fliederfarbenes Oberteil anhat. Wie wäre es, wenn wir uns da irgendwie anlegen? Also so gehen wir, würden wir dann eher miteinander versuchen zu arbeiten. Und dann, was wir eben dann machen, ist solchen Firmen hauptsächlich eben Bestands- oder ja, Legacy-Unternehmen, Leute mit Firmen, die eine große, große Historie haben und die in ihren Schranken denken, da helfen zu denken, so aufzubrechen. Also warum soll denn für mich immer so ein bisschen schwer, weil die Getränkebranche ist sehr klein und wir arbeiten ja mit vielen zusammen und ich darf leider nicht über solche Sachen reden, aber warum macht denn warum macht denn eine Fritz-Cola, warum macht denn eine Fritz-Cola nicht auch Kaugummis? So, jetzt kenne ich den Mirko und es gibt gute Gründe, dass die es nicht machen, um Gottes Willen. Aber solche Prozesse stoßen wir an. Was ist denn, wie wäre denn eine, wieso gibt es denn keine Lizenzprodukte? Warum gibt es denn keinen Influencer dort? Warum muss denn Fritz-Cola in Flüssig, wieso kein Sirup? Und solche Themen, da sind wir eher, wenn wir mit Dritten arbeiten, also mit Kunden, sind wir eher dafür da, dass man die Augen oder die Scheuklappen so ein bisschen wegnimmt und darüber hinaus denkt. Wie gesagt, wir haben jetzt mit VitaVate, das ist unsere stärkste Marke derzeit. Mhm. Die läuft brutal, das machen wir mit 3 Twitchern. Da haben wir ein Vitaminwasser auf dem Markt und jetzt haben wir plötzlich eine ganze Range an Produkten in Gattungen, die es schon gab, aber mit Vitaminen und weniger Zucker. Das heißt, wir sind jetzt eine Marke geworden, die alles, was es schon gibt, in besser macht. So, das ist der Anspruch. Jetzt gibt es Cornflakes. Also warum bringt eine Vitaminwasserfirma plötzlich Cornflakes raus? Aber dass das funktioniert, zeigt eben, und da jetzt kommt der Zirkelschluss, eine Firma wie ESN hat plötzlich auch Getränke und hat plötzlich auch, ich glaube Gummibärchen und so weiter und so fort. Die haben einen anderen Markenkern. Die haben den Markenkern, wir machen Nahrungsergänzungsmittel und die müssen nicht unbedingt in Pulver kommen oder in alle Arten kommen. Und die arbeiten brutal gut mit Influencern. Die spielen richtig gut. Also wenn sich jemand was abgucken will, ich glaube, da kann man sich viel abgucken.
Das heißt also, das wäre ja schon viel wichtiger, bei der Produktentwicklung schon mal das Gespräch zu suchen und jemanden, genau, einen Partner zu haben, wie euch beispielsweise, die so ein bisschen auch die Nachfrageseite natürlich gut kennen, etwas über Trends kennen und vor allem auch diese Marketing-Sicht schon brutal drauf haben. Ne? Ist das so, ja? Also ich komme an und sage, ja, ich mache ein Lavendel-Cola, Fanta, wie auch immer, Getränk und so weiter. Dann denkt er schon gleich irgendwie, ja, mit welchem Influencer ließe sich sowas gegebenenfalls platzieren oder kommunizieren, besser gesagt.
Genau, dann wären wir diejenigen, dass man sagt, wenn wir die Idee geil finden, dann würden wir sagen, okay, pass mal auf, wir haben hier ein Grafikteam. Also da kommen wir so ein bisschen, jede Agentur hat Grafiker, um Gottes Willen. Bei uns sitzen in der Kreation 6 Leute. Wenn wir da zusammenarbeiten, dann kriegt man aber kein schönes Design. Das kriegt man, glaube ich, überall und das hat KI jetzt auch noch beschleunigt. Bei uns kriegt man ein Design, das rechtssicher ist und wo das auch funktioniert. In dem Sinne von, dass es die Mechaniken von Getränken kennt. Da würde ich jetzt behaupten, ist KI noch, um Gottes Willen, noch nicht so weit, dass sie genau wissen, wie viel Millimeter muss denn die Milliliter-Angabe groß sein auf dem Frontetikett. Das wird auch noch kommen, das ist ja kein Hexenwerk, das kann der KI schon lernen, aber noch weiß ich es nicht. Und wie groß muss denn die Frucht abgebildet sein? Wie darf ich überhaupt eine aufgeschnittene Frucht abbilden? Darf ich nur eine geschlossene Frucht abbilden? Dazu gibt es Gesetze, die, weil wir hier nichts anderes machen, bei uns bekannt sind. Das heißt, wenn wir eben sagen, komm, wir bauen dir ein Getränk, dann ist es nicht so, wie wenn man mit einer guten und sehr, sehr kreativen Werbeagentur arbeitet und man hat ein wunderschönes Etikett, das aber 0,0 umsetzbar ist. Mhm. Also wir sind sehr, sehr spezialisiert auf eben FMCG und auf diese Produkte. Mhm. Also wenn wir dann eben, wenn wir dann doch sagen würden, komm Mensch, weil wir uns kennen, Gerald, ich mache dir dein Produkt, dann würdest du da am Ende rauskommen mit einem, das auch funktioniert, das, wo wir wissen, worauf der Handel Wert legt, wo wir wissen, wir haben ein eigenes Vertriebsteam, wir würden mit dem Handel erste Gespräche führen und sagen, sag mal, braucht, wie sieht's denn aus? Rewe, Edeka, you name it, Metro, braucht die Welt gerade einen Lavendel? Habt ihr denn Platz? Habt ihr Platz im Regal für einen Lavendel-Drink? Oder ist es Blödsinn? So, das, diesen Part würden wir reinbringen.
Okay, das klingt ja schon mal eigentlich interessant, ne? Jetzt kommt, ich habe ein paar Fragen gesammelt. Eine Frage war, oder ist beispielsweise, was kostet denn so ein Influencer? Ganz so, die wurde an mich gerichtet, ist heute Mittag in der Mittagspause. Was kostet ein Influencer?
Was verdient so, also so ein Influencer, das ist so ein bisschen wie die Frage, was verdient ein Fußballer? So, also da gibt es Messi und da gibt es Paulchen, der in der Kreisliga spielt und für 50 Euro aufläuft. Also ein Influencer kann man nicht sagen, was der, also es kostet, es bemisst sich meistens an Reichweite, an TKP, da hat jeder so seine eigene Vorstellung. Wir selber buchen ja nicht externe Influencer, sondern wir machen ja gemeinsam Produkte. Und dann läuft es so, dass wir sagen, wir wollen gemeinsam eine Marke groß machen. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir das machen, dass wir sagen, lass sie uns gemeinsam eintragen oder lass uns sagen, dir gehören 30%, uns gehören 70%. Das hängt davon ab, das ist eine Verhandlungssache, die aber stark davon getrieben ist. Wer hat wo welches Risiko? Also wer geht zum Beispiel bei der Produktion in Vorleistung, wenn man jetzt realistisch sagen kann, hey, das ist ein großer Influencer, wir müssen in der Erstproduktion 2 bis 3 Millionen Einheiten produzieren von egal was, sowas 1 Million kosten, vielleicht auch mehr. Und wer zahlt die? Und was passiert, wenn es nicht verkauft wird? Und je nachdem, wer da sagt, hey, wenn ein Influencer herkommt und sagt, du, ich zahle das alles selber, dann kriegt der natürlich einen größeren Anteil am als wenn er sagt, Mensch, ich will damit gar nichts zu tun haben, wenn es floppt, nach mir die Sinnflut. Der Kuchen, fand das Kuchenstück ein wenig kleiner.
Zweite Frage ist, sind Influencer nur was für 20-Jährige oder auch für Ü50?
Ich denke, also ich weiß nicht, nehmen wir mal uns beide, wir sind ja beide 40. Wann hast du das letzte Mal ein Konzertticket gekauft?
Regelmäßig. Beinahe jede Woche, ja.
Also dann, das beantwortet ja die Frage. Also Menschen, Influencer sind nichts anderes. Davon muss man sich wirklich frei machen, weil wir sind älter und deswegen sind wir mit dem Wort so ein bisschen ecken wir an. Weil Influencer für uns beide sind Leute, die nichts können, gar nichts drauf haben und nur in eine Kamera reinschwatzen und deswegen plötzlich berühmt werden und Geld verdienen. Und das ist es nicht. Das ist es auf gar keinen Fall. Influencer sind Menschen, die auf irgendeine Art und Weise, egal wie, andere Menschen begeistern und emotionalisieren und fesseln können. Und das ist ja, das liegt in der Natur der Sache, dass Generationen das lächerlich finden, was die Generation nach einem macht. Darum muss man sich wirklich frei machen, weil das sind Künstler, das sind, die arbeiten hart, es gibt keinen Unterschied zwischen einem Schauspieler und einem Influencer, es gibt keinen Unterschied zwischen einem Fußballspieler und einem, also keinen echten Unterschied. Das ist ein Talent, das man hat, das man monetarisiert und wo man morgens aufsteht und viel Arbeit. Und es gibt auch Influencer, die stehen nicht morgens auf, die sind ratzefaul und die sind super unzuverlässig, aber die haben trotzdem das Talent, Menschen zu begeistern. Und darum geht es ja. Das wird monetarisiert. Also die werden nicht dafür bezahlt, pünktlich in Meetings zu sein. Sondern das ist ja wie mit einem Fußballer, der wird auch nicht bezahlt, dass er dann im Supermarkt irgendwie die Autogrammstunde schön macht und eine tolle Unterschrift hat, sondern der soll Tore schießen und damit Menschen unterhalten. Also nichts für nur 20-Jährige. Influencer begleiten uns alle schon unser gesamtes Leben. Von Formel-1-Fahrern über Tennisspielern, das sind alles mehr oder weniger Leute, der Einfluss, das ist ja im Sinne des, nur was sich verschiebt, ist das Medium, über das es konsumiert wird. Und wir, weil wir beiden ja ab einem gewissen Alter, ich habe mal gelesen, ab 36 hört man keine neue Musik mehr. Ab einem gewissen Alter steigt man halt aus. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie viel, wenn du abends auf der Couch sitzt und du schaust fern, weiß nicht, ob du fern schaust oder ob du Netflix schaust oder ob du YouTube schaust oder ob du Twitch schaust. Das sind aber es ist kein Unterschied. Es ist einfach nur ein Medium. Aber wir neigen dazu, uns lustig zu machen über Twitch. Weil was wir da schauen, ist ja nur Quatsch. Und sagen, ja, wir hier, keine Ahnung, Arte, das ist das Nonplusultra oder so. Absoluter Vollquatsch. Absolutes Lieblingsbeispiel, sorry, dass ich da in so einen Monolog gerate, aber mein Lieblingsbeispiel zu der Frage ist, dass die drei sind so, also mit denen wir Vita-Welt machen, die sind so ein bisschen bekannt geworden über FIFA-Zocken. Die zocken FIFA. Das habe ich auch schon mal irgendwann anders auf einer Bühne oder einem Podcast, habe ich erzählt. Und Freunde fragen natürlich so, oder jeder sagt als allererstes, so ein Schwachsinn, jetzt soll ich mich hinsetzen und anderen Leuten beim FIFA-Spielen zugucken. Ich setze mich hin und schaue anderen Leuten beim FIFA-Spielen zu. Das ist doch völliger Blödsinn. Und die Aussage ist so verklärt, weil was soll denn daran schlechter sein, als anderen Leuten beim echten Fußballspielen zu gucken? Das ist doch einfach nur, weil wir es nicht gewohnt sind. Deswegen sagen wir das. Im Gegenteil, aus meiner Sicht ist es sogar schlauer, weil ich bin ja dummerweise Fußballfan, muss, wenn ich jetzt Fußballleuten zuschauen möchte oder Fußball schauen, dann stehe ich am Samstag irgendwann mal, gehe ich aus dem Haus um 12, dann zahle ich Schweinegeld für diese Tickets, dann schaue ich den Leuten da beim Kicken zu und bin dann irgendwann mal um 19 Uhr daheim. Das ist doch genauso dumm, wie wenn, also ich find's cool, aber das ist ja genauso nicht schlau oder nicht sinnvoll, wie zu sagen, hey, da gibt's jemand, der ist sehr talentiert in FIFA-Spielen. Ich kann selber auch FIFA spielen, mich interessiert es, ich finde das ein tolles Spiel, und dann schaue ich dem zu, wie der das macht. Und das Vermessene von unserer Generation zu sagen, nee, das ist alles Quatsch, anderen Leuten beim Zocken zuschauen ist lächerlich. Nee, ist es nicht, es ist Unterhaltung.
Ja, genau, das machen ja die Ü50 Leute im Stadion, wie du sagst, selber und genauso. Und wenn ich da bei uns hier bei den Adler Mannheim beim Eishockey bin, alle mit 14.000 voll, von den 14.000 sind, kann das nicht zählen, aber ich habe auch keine Daten, aber mindestens jeder Zweite ist da weit über Ü60, ja, und ist am lautesten, ja.
So. Genau, die lassen sich ja auch von irgendwas begeistern und die kaufen doch auch Trikots. Das ist doch genau das Prinzip von Influencern ist, du kaufst ein Trikot und dann steht da hinten der Name drauf von dem Eishockeyspieler, weil du influenced wurdest.
Ja. Lass uns doch abschließend einen Blick nach vorne werfen. Die anderen Fragen machen wir später vielleicht mal. Wie wird das in 10, 20 Jahren, wie wird das in 20 Jahren aussehen? Wird das dann eine Normalität werden? Wird das also, wird es noch mehr Unternehmen geben, die sowas machen? Wird sich jede Industrie so eine Company wie euch halten, die sagt irgendwie, ich verkaufe jetzt Schuhe und jetzt machen wir das für Schuhe so professionell? Oder wo ist
das? Also, in 20 Jahren, wenn wir alle nicht mehr arbeiten und alles von KI gemacht wird. Also 20 Jahre sind natürlich ein brutaler Horizont, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, oder ich meine zu wissen, dass auch in ferner Zukunft Menschen von anderen inspiriert werden. Vielleicht von KI-Influencern, okay, kann sein, aber man lässt sich eben inspirieren. Und ich bin der festen Überzeugung, dass auch zukünftig auch andere Menschen, also dass Menschen andere Menschen inspirieren können. Und solange das der Fall ist, werden diese in der Lage sein, diese Inspiration zu monetarisieren und Produkte auf den Markt zu bringen. Und damit Geld zu verdienen. Also vielleicht verschiebt sich es dahingehend, dass es komplizierter wird oder schwieriger oder man kann jetzt nicht den 17. Eistee als Rapper rausbringen oder so. Aber ich glaube, dass sehr, 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 sehr lange, weil es eigentlich schon seit Anbeginn der Menschheit so ist, werden Multiplikatoren, Marken erschaffen, Produkte erschaffen, die Menschen gerne kaufen wollen, mit denen sie sich gerne selber sehen, wo sie sich ein bisschen was von der Identifikation zu dieser Person auf sich selber projizieren können und dann daran Freude haben und Spaß haben.
Ja, davon gehe ich aus, dass es so weiter sein wird. Ich glaube sogar, um dann noch vielleicht das zu ergänzen, dass es in der Tat ganz normal sein wird und dass man, ich hoffe, so im Zuge der weiteren Digitalisierung unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft und überhaupt unseres Landes, dass es einfach völlig normal sein wird, dass auch ein 80-jähriger Twitch oder was auch immer gucken wird, also alternative Digitalkanäle gucken wird, um sich da zu entertainen oder zu informieren oder. Da sind wir noch nicht so weit. Wie gesagt, wir brauchten das kommerzielle Internet in Deutschland ja auch über 25 Jahre, dass jeder jetzt weiß, das Internet ist da. Vermutlich wird es in weiteren 25 Jahren dann auch völlig ganz normal sein, ja. Und da wird sich dieser Markt sicherlich weiter professionalisieren. Also da bin ich überzeugt von, ja.
Ja, glaube ich auch.
Super, Fabian. Ich wollte nicht das letzte Wort haben.
Nein, um Gottes Willen. Ich kann mich dem anschließen.
Sehr schön. Okay, Fabian. Ich danke dir erstmal für deine Zeit, ja, und für deine Insights, ja. Und Kontaktadressen kommen in die Shownotes hinein von deiner Bude und allen Pipapo. Und dann freue ich mich sehr, wenn es dann Kontakte zu euch gibt. Erfahrungsgemäß rollt das immer ganz gut. Und dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht auch mal Teil 2 später machen.
Sehr gerne, sehr gerne.
Jeder. Ja, okay, super. Also vielen, vielen, vielen Dank. Und jetzt kommt noch das Outro mit ganz wichtigen Informationen.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.